Geil. Darf ich das mitnehmen? Darf ich eine Flasche mitnehmen? Oder willst du es jetzt trinken?
Nein, wir trinken das jetzt nicht, Thorsten. Das ist ein Geschenk gewesen von einem Gast.
Für uns oder für euch?
Für mich eigentlich.
Achso, ne, dann lass
es. Aber ich teile das ja immer alles gerne mit dir.
Ich sehe schon, dass es nicht. Nein, magst du
nicht. Für uns,
Thorsten. Möchtest du nicht.
Nein, für uns. Geil. Ne, wir haben es jetzt, heute ist Produktionstag, wir haben es genau 10:30. Und da spielen wir halt mit dem Gedanken, ob wir das Bier aufreißen oder nicht.
Irgendwo.
Das ist eins
cooler,
der besten.
Cooler Spruch von meiner Freundin. Irgendwo auf der Welt ist es schon 16:30 nachmittags.
So ist es. Aber nützt uns natürlich hier nichts. Baltic Ale, Freunde, das ist ein seltenes Bier.
Steht auch drauf, seltenes Bier.
Ja, es ist wirklich fantastisch, weil es kommt von der Insel Rügen.
Geil, haben wir zugeschickt bekommen. Ne?
Inselbrauerei.
Danke für die Überraschung, es ist auch kühl. Ich glaube, du hast damit gerechnet, dass wir das jetzt aufreißen, oder?
Also ich bin immer für solche Verführungen da.
Rügener Inselbrauerei, okay. 6-mal World's Best Beer.
Genau.
Der London World Beer Award. Dankeschön.
Dankeschön. Thorsten, mein Lieber.
Wo geht's hin?
Wo geht's hin? Wir haben ja heute ein Thema, wo wir ein bisschen die Glaskugel auf dem Schoß haben und mal rausblicken, wo die Reise hingehen kann.
Glaskugel ist ein gutes Stichwort. Ich habe Fotos von einem Schiff gesehen, das aussieht wie so ein Glaskutter. Wie so ein Pinguin, der im Wasser liegt.
Wie ein Pinguin?
Mhm.
Echt?
Witzig, ne?
Was denn für ein Schiff?
Reden wir drüber.
Reden wir drüber. Oh ja.
Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde!
Moin, der Kreuzfahrt-Podcast. Präsentiert von der Crew aus dem Heimathafen.
Moin Alex.
Moin Thorsten.
Wie geht's dir?
Ausgezeichnet. Jetzt erklär mir mal, was du mit deinem Pinguin mir sagen wolltest.
Ist schon ein bisschen älter, der Bericht. Ich habe den auf irgendeinem Blog, glaube ich, gesehen.
Ja, aktuelle Themen hast du ja nicht.
Nee, 2024. hat wohl die Meyerwerft irgendwie was veröffentlicht? Ich weiß nicht, ob du das auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch gelesen oder gehört hast. Und die haben so ein bisschen über das gesprochen, worüber wir auch heute sprechen. Wo geht denn die Zukunft der Kreuzfahrtschiffe auch hin? Ja. Auch von der Bauweise her. Und die haben sich da, wie so oft, nimmt man sich ja ein Beispiel an der Natur. Die wissen ja, wie es funktioniert. Und das war so eine Animation und das sieht aus wie so ein liegender Pinguin, der so am Rücken oder am Bauch liegt. Also sehr stromlinienförmig. Ja. Und ganz viel Glas auch, dass die Gäste das Gefühl haben, sie sind quasi wirklich im Wasser oder in der Destination, dass sie auch von Deck, wo du normal eine Wand vor der Nase hast, siehst du raus und so. Und fand ich sehr spannend, so diese Gedanken, dass das. Klar, aber Stromlinienförmigkeit spielt ja eine Rolle natürlich auch, um weniger Treibstoff zu verbrauchen. Die Frage ist natürlich, was ist der Treibstoff der Zukunft bei Kreuzfahrtschiffen? Wir haben ja schon LNG bei vielen, dieses Flüssigerdgas. Wir haben Batteriespeicher erstmal, das ja oft von Reedereien nur in Häfen, glaube ich, verwendet wird.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie groß diese Akkus sein müssten, dass man damit auch einen kompletten Schiffsbetrieb machen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Liebe Zuhörer, wenn ihr euch da draußen fragt, wer ist dieser junge Mann eigentlich? Es ist Thorsten Joost. Er ist mitten im Thema.
Vollexperte.
Ja, Vollexperte, Podcaster aus Bad Reichenhall, jahrelang zu sehen gefahren als Crewmitglied. Und ihr merkt schon, es sprudelt aus ihm einfach so raus.
Weiß auch nicht warum. Aber normal kennen wir das nur von Alex. Alex, Inhaber von Heimathafen, ein Kreuzfahrt-Reisebüro. Und hier fühlt man sich deswegen so saumäßig wohl, weil ein Großteil, wenn nicht sogar, ich glaube fast alle hier ehemalige Crewmitglieder sind. Auch Alex, mein erster, ich erzähle es immer wieder, ne?
Ja,
ich muss heute
es
zu
muss
Alex,
prägend für dich gewesen sein.
Alex, mein erster Chef an Bord von AIDA. Und was ich danach noch so über dich sage, das Mantel des Schweigens drüber.
Aber du bist gerade mit dem Thema gewesen, Thorsten, was das Thema auch Antriebstechnologie angeht. Da wird ja momentan sehr, sehr viel gemacht. Also von Viking Cruises, die haben ja jetzt das erste Schiff bei Fincantieri in Italien übernommen, was mit Wasserstoff betrieben wird. Brennstoffzelle und Wasserstoff.
Ja.
Das ist ein absolutes Novum in der Welt für die Kreuzfahrtindustrie, weil das gab es bis jetzt noch nicht.
Ich finde das krass, weil wir wissen ja, dass die Schiffsbauten ja oft schon viele Jahre davor entwickelt werden. Also vor 5, 6, 7 Jahren haben die ja schon gewusst, das können wir machen. Krass, oder?
Ja, deswegen ist das auch so interessant, jetzt mal zu schauen, okay, wo bewegen wir uns mit den Kreuzfahrten in 10, 20 Jahren? Wir sollten mal beginnen, glaube ich, mit dem Ist-Zustand und vielleicht einen Blick zurück, wie sich das alles entwickelt hat.
Also ich habe ja immer die Befürchtung gehabt, Befürchtung klingt negativ, ich hatte immer den Gedanken, als es anfing, dass dann die Kreuzfahrtschiffe, ich kannte ja damals nur 2.500 Gäste, hatte ich so den Gedanken, naja, wo wird's hingehen? Dann wusste ich, okay, AIDA, TUI, die bauen alle in Regionen zwischen 4.000 und 6.000 Passagiere plus Crew ja noch.
Na, TUI nicht, ne? TUI baut zwischen 2.500 und 4.000.
Okay, aber darüber hinaus dann andere Reedereien und ist 10.000 das Ziel, das nächste?
Nein.
Und dann genau kam eben das, dass einige Reedereien gesagt haben, wir bauen eher wieder kleiner, wir machen es wieder ein bisschen kleiner für die Gäste auch.
Ja, hochinteressant. Bleiben wir bei dem Punkt, wo du sagst, wo geht die Reise hin? Wir haben jetzt in der Entwicklung der Kreuzfahrtindustrie oft die Wahrnehmung von Gästen gehabt, die Schiffe werden immer größer. Das stimmt, weil die Schiffstypen haben sich verändert, auch die Konzepte der Reedereien wurden angepasst, aber da wird es zukünftig eine Stagnation geben, was das Thema Größe angeht. Das zeigt uns ein ganz gutes, schönes Beispiel. Zum Beispiel auch die nächste Schiffsklasse, die AIDA Cruises bestellt hat, wird kleiner werden als die Nova Cosma. Aha,
okay.
Klasse. Die wird sich so einpegeln zwischen AIDA Prima, AIDA Perla und AIDA Cosma, AIDA Nova. Dazwischen wird also die neue Schiffsklasse, die 2031 rauskommt, sich positionieren. Klares Indiz dafür, wo auch der Markt sich hinbewegt, weil AIDA macht da jetzt keine großen Experimente, auch wenn sie bei vielen Sachen Vorreiter sind. Aber auch MSC zum Beispiel. MSC hat ein Schiff jetzt, also Schiffe bestellt, 3 Stück bei der Meierwerft in Papenburg. Und die bauen Schiffe, die werden nicht größer als die Icon-Klasse von Royal Caribbean, was momentan so die Benchmark ist, weißt du? Wo man sagt, okay, das ist das größte Schiff der Welt.
Und so.
So ist es, genau. Ne? Weil das ist interessant, auch zu sehen, was jetzt MSC gemacht hat. Und das gibt einen ganz klaren Indiz dafür, dass wir in dem Segment, sag ich mal so, 6.000 bis 8.000 Passagiere und insgesamt 10.000 Personen auf so einem Schiff mit Crew gerechnet stehen bleiben. Das wird so die
und ich glaube auch, dass es ja sag, wenn es nicht so ist, ich behaupte mal, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man vielleicht gar nicht so viele Gäste da drauf tun kann, weil die Häfen das ja gar nicht aufnehmen können, oder?
Da sprechen wir dann auch wieder über zukünftige, also sagen wir auch Destinationskonzepte für die Reedereien und wo sich die Reise hinentwickelt. Lass uns mal ganz kurz einen Blick vielleicht zurückwerfen, um da so ein Gefühl zu bekommen, wie sich das Thema Kreuzfahrten dann doch auch gesellschaftlich, auch gesamttouristisch betrachtet, entwickelt hat. Denn als das klassische Kreuzfahrtthema damals Thema war, das waren Oceanliner, also Thema Kreuzfahrt. Da fangen wir ja eigentlich im Jahr 1891 mit der ersten Kreuzfahrt an, die Albert Ballin damals ins Leben gerufen hat für Hapag. Leute, die die erste Kreuzfahrt gestartet haben, von Cuxhaven aus ging es damals einmal ums Mittelmeer, was hochspannend war. Und das Thema Kreuzfahrten ging dann im Grunde genommen weiter, weil man neben dem Linienbetrieb die Schiffe auch im Winter nutzen wollte. Und und damals hat man dann gesagt, okay, das wäre doch eine interessante Form, nicht nur Linienbetrieb, sondern auch irgendwie den Leuten so eine Luxusreisen. Ja. Das war damals aber für eine Zielgruppe, das waren aus heutiger Sicht Milliardäre, die sich das leisten konnten und wollten. Hochluxuriös, total toll. Erstes Schiff dann in Dienst gestellt. 1899 ging es dann mit dem richtigen Thema Kreuzfahrten los. Und dann war es tatsächlich so, dass es so ein Linienverkehr war. Man hat dann nachher die Oceanliner gehabt von Europa nach Amerika. Ja. Das ist mit dem Thema Flugzeugen, Weiterentwicklung der Möglichkeit, dort auch mit dem Flieger rüberzugehen, dann so ein bisschen rückläufig gewesen. Der Markt ist dann also weggebrochen. Aktuell ist noch die Queen Mary 2, so ein klassischer Oceanliner, der dann auch rüberfährt nach Amerika. Aber gut, dann war es interessant, dann ging das Thema Kreuzfahrt so richtig los, für jedermann leistbar. Die Amerikaner waren die Vorreiter und dann hat sich das Ganze dann auch übertragen auf den deutschsprachigen Markt mit AIDA. Jetzt klammern wir mal die Tourismus zur DDR-Zeiten, da haben wir ja auch eine Folge mit meinem Papa gemacht, was das Thema Kreuzfahrten zu DDR-Zeiten anging. Das war natürlich dann für die Arbeiterklasse und Auszeichnungsreisen, blablabla, wollen wir heute gar nicht drüber reden. Aber um mal so einen ganz kleinen Entwicklungsschub mal zu machen, war es dann nachher so, dass man gesagt hat, okay, die Amerikaner sind Vorreiter, die Amerikaner investieren in diesen Markt ganz stark. AIDA hat damals mit AIDA Cara, also der Ur-AIDA 1996, das Schiff richtig für den touristischen breiten Markt aufgestellt. aufgestellt als Clubkonzept mit anfänglichen Startschwierigkeiten, weil man dann natürlich auch den Leuten erstmal das vermitteln musste, dass das wirklich spaßig ist. Investiert wurde dann durch die Amerikaner, die haben dann bei AIDA zwei neue Schiffe dann in Auftrag gegeben und dann nahm das ganze Schwung auf. Man hat das Gefühl gehabt, okay, die Menschen, die begeistern sich für diese Urlaubsform und was früher vom Gedanken her Innenkabine, Mehrblickkabine mit Fenster, das reicht uns ja völlig aus, weil Balkonkabinen waren schon sehr selten und dann so im Luxussegment und hochpreisig. Das hat sich dann auch entwickelt, weißt du? Die ersten Schiffe von AIDA, die ersten drei, AIDA Cara, AIDA Vita, AIDA Aura, haben ja auch nur ein Deck gehabt mit Balkon.
Ja.
Auf Deck 7 war das Vita Aura. AIDA Cara wurde nachgerüstet, die ist eigentlich in Dienst gestellt worden ohne Balkonkabinen.
Die haben sie noch nicht hingebaut, ne?
So ist es. Ja. Und dann gab es diesen Schub mit diesen neuen Schiffen ab AIDA Diva, wo man mehr Balkonkabinen geschaffen hat. Das war damals schon eine richtige Zukunftsentwicklung, wo man gesagt hat, aber toll, jetzt hat man ja so einen großen Anteil an Balkonkabinen. Mhm. Heute hat man Schiffe, die rauskommen, wo man denkt, das ist ja eine riesen Hotelwand. Da sehen wir ja nur noch Balkonkabinen. Stimmt auch, 85% der Kabinen
85%.
Im Schnitt sind Balkonkabinen. Ja. Und dadurch hat man dieses Gefühl, ah, guck mal, die Schiffe werden immer größer.
Ja.
Die Entwicklung stoppt jetzt aber zukünftig. Aha. Jetzt geht es um das Thema, auch Marktkapazitäten für sich zu gewinnen. Und das wird jetzt hochspannend, was da passiert.
Ja. Jetzt hast du ja so ein normales Schiff, sage ich jetzt mal, halb Innen-, halb Außenkabine. Was ist dann, wenn du 85% nur Balkonkabine hast? Dann hast du ja viel mehr Innenbereich oder sind die Kabinen dann größer?
Nee, das ist total interessant. Diese Schiffstypen, die sich so entwickelt haben, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Sphinx-Klasse von AIDA jetzt heranziehen als Beispiel, TUI hat das zum Anfang schon gleich ganz anders gemacht, das erkläre ich gleich ganz genau. Bei AIDA ist es so, dadurch, dass man eine Kapazität hatte von 2300 bis 2700 Passagieren, hat man einen Schiffstyp gehabt, der im oberen Bereich des Schiffes die öffentlichen Bereiche hatte und sich dort abgespielt hat. Wenn du dir mal den Decksplan so ein bisschen anschaust, dann siehst du, dass wir unten mit Mehrblickkabinen gestartet sind, mit Deck 4, dann haben wir Deck 5, Balkonkabinen schon gehabt im hinteren Bereich und dann haben wir auf Deck 6 halt auch Balkonkabinen, Deck 7, 8, 9 bis Deck 9 hoch. Spring 2 Klasse, Deck 12, Panorama-Balkonkabinen, aber gut. Da hatten wir dann die Situation gehabt, dass wir oben die Restaurants alle hatten, im hinteren Bereich, Theatrium, alle im oberen Bereich des Schiffes.
Ja.
Dadurch, dass sich aber die Schiffe vergrößern, musste man natürlich auch die Musterstation irgendwo unterbekommen.
Ja.
Mit mehr Gästen brauchst du mehr Musterstationen. Das war aber nicht mehr möglich, wie bei AIDA zum Beispiel auf der Sphinx-Klasse 1 und 2, dass du die alle, weißt du, beim Bootsdeck, wo wir damals die Gäste alle rausgebracht haben, das war nicht mehr möglich. Deswegen hat man die amerikanischen Schiffstypen so ein bisschen mit übernommen, die in der Mitte des Schiffes, auch von der Höhe betrachtet, die öffentlichen Bereiche hatten. Und das hat TUI von Anfang an mit der Mein Schiff 3 auch schon so gemacht, weil sie halt auch schon mehr Gäste hatten.
Ja.
Total spannend. Witzig, und so sind auch heute die ganzen Superliner gebaut. Die haben alle einen Mittelteil mit öffentlichen Bereichen und im oberen Bereich für die Gäste öffentliche Bereiche. Richtig, richtig interessant, was auch das dem Thema Kabinen angeht. Wo ist die Lage gut? Aber da können wir ja eh helfen.
Stimmt es eigentlich, dass auf dieser weiß ich, welche Anthem of the Seas, dass die im Innenbereich so komplette Einkaufszentren auch haben? So,
kann man ja, das so vorstellen? Das haben,
wie
so haben fast alle jetzt.
Indoor-Einkaufszentrum.
Ja, das haben fast alle jetzt. Diese großen also Wahnsinn. Boulevards, wo es auch die Restaurants abgeben, auf der World Europa von MSC, ist es genauso. Das ist ein Konzept, was sich die Reedereien überlegt haben, um noch mehr öffentliche Bereich Attraktionen zu schaffen. Auch von den Kabinen her, da hast du jetzt zum Beispiel diese Central Parks, wo du im Indoor-Bereich, sind keine Kabinen, die ich empfehlen kann, aber du hast trotzdem dann nicht eine Innenkabine, sondern du hast halt eine,
Blick nach innen.
Ja, du hast halt so eine, weiß ich nicht, so eine Central Park-Kabine oder sowas.
Ach,
ne?
Geil.
Ja, und bei der Icon of the Seas-Klasse, ne? Also jetzt zum Beispiel die neue, die Legend of the Seas, die rauskommt dieses Jahr oder jetzt schon übernommen wurde, die ersten Reisen finden jetzt schon statt, die hat, musst du vorstellen, die hat fast 28 Bars, also 20 Restaurants, 28 Bars, das ist gewaltig.
Die Frage ist halt, brauchen wir in 100 Jahren noch Restaurants, wenn wir uns nur noch Pillen einschmeißen?
Nein, brauchen wir schon. Das ist ja, hat auch was mit Erlebnis zu tun. Und übrigens, Essen ist ja der Sex der älteren Leute, ne?
Ja,
das darfst du nicht unterscheiden.
Ja, ist schon was Besonderes. Aber wer weiß, vielleicht ist ja die Ernährung wirklich in 100 Jahren so, dass man das gar nicht mehr kennt. So
ja,
wirklich,
wäre schade drum.
Ja, das stimmt.
Aber zum Thema Antriebstechnologien, das ist auch spannend, weil diese Antriebstechnologien, die wir jetzt zukünftig erwarten dürfen bei den Reedereien, die jetzt Standard werden. Ich sag mal, Landstrom wird Standard werden. Ja. Ne? Also Landstrom, das wird Standard werden, glaube ich. Für die meisten,
das heißt, dass du dann direkt im Hafen, denn die Motoren werden ausgeschaltet, dass dann nichts mehr oben rauskommt, sondern wirklich, dass du am Strom hängst. Finde ich super.
Super, ja, finde ich auch super. Genau. Das wird Standard werden, ja, auch was das Thema Treibstoff angeht. Ja. Ne? Also da haben wir ja mit total Ammoniak, da haben wir Methanol, da haben wir Biokraftstoffe, die kommen werden. Wir haben die Brennstoffzelle, die jetzt schon Einzug hält in die Neubauten. Das wird hochinteressant. Ja. Das wird auf jeden Fall emissionsarm. Ich glaube, emissionsfrei, das ist ein ambitioniertes Ziel. Das glaube ich aber nicht, dass es in den nächsten 10 Jahren umsetzbar ist.
Haben die aber teilweise schon ausgerufen, ne, glaube ich.
Oder? Ja, haben die, aber sie haben es auch wieder nach hinten korrigiert, interessanterweise. Weil natürlich auch die technologische Entwicklung, weißt du, das sind zwei Faktoren. Das ist einmal die Technologie von der Entwicklung her, die ja meistens eigentlich recht schnell ist.
Ja.
Aber das Problem ist, dass du ja auch die Möglichkeiten schaffen musst von der Infrastruktur, dass du auch diese Kraftstoffe bedienen kannst.
Ja.
Das nützt natürlich nichts, dass du so viele Elektroautos wie möglich verkaufst, wenn du aber die Zapfsäulen dafür gar nicht hast.
Richtig. Und
das war jetzt am Anfang bei Tesla auch das Problem.
Richtig,
aber das wird auch für die Kreuzfahrtindustrie eine Herausforderung werden, dort die Sicherheit zu schaffen, dass sich, okay, wir haben mit LNG die Möglichkeit, in bestimmten Häfen das aufzunehmen, aber diese Schiffe sind auch so konzipiert, dass sie halt auch mit anderen Treibstoffen fahren könnten, was sie in der Vergangenheit auch getan haben.
Ja. Ich finde das so krass, wie weit die da auch im Voraus mitdenken müssen, dass die Technologien entwickeln müssen, wo sie sagen, in 5, 6 Jahren kommt das Schiff dann auf den Markt, bis dahin muss das dann auch alles stehen. Irre, also ja, aber Wahnsinn.
Will ich auch, also ich persönlich finde das toll, ich bin jetzt nicht hier der absolute Grüne, muss ich ehrlicherweise gestehen, ich achte sehr auf Mülltrennung, auf die Sachen im privaten Bereich, dass wir das machen können, aber ich lasse mir jetzt hier nicht immer den Hut aufsetzen, dass ich hier einen Umweltschädigung, also dann dürften wir nicht pupsen, dann dürften wir auch keine Kühe halten.
Richtig.
Egal. Was ich aber bei dem Thema total spannend finde, ist, dass man, dass das Commitment branchenübergreifend für dieses Thema emissionsfreie Kreuzfahrten da ist. Und das ist auch gut so, auch wenn das Thema Kreuzfahrten ja von der Gesamtschifffahrt irgendwie 2% ausmacht.
Auch Wahnsinn,
ist das aber trotzdem, weißt du, wenn ich Urlaub mache, will ich auch das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt hier nicht der Oberumweltsündiger, ne? Also muss ich sagen. Das ist also ein Thema, was aber zukünftig das Routing von den Reedereien stark bestimmen wird. Jetzt war das so, jetzt sind die hingefahren, wo sie wollten, wenn das von der Hafenkapazität möglich war.
Ja.
Zukünftig wird das aber so sein, dass gerade die Reedereien, die sich entschlossen haben, mit größeren Schiffen ein Erlebnis zu bieten, was aber nur mit bestimmten Häfen in Kombination möglich ist. Deswegen Destination Schiff, weniger Destination Land.
Ja.
Ne?
Ja.
Da findet man zukünftig einen anderen Kompromiss.
Also ich muss auch sagen, als wir damals, wir waren ja auf den Kanaren unterwegs, ne, mit der AIDA Nova, genau. Und da, du auch, wir kennen die Kanaren ja in- und auswendig, da musst du jetzt nicht mehr raus. Aber wir haben auch damals gesagt, wir wollen das Schiff kennenlernen und wollen uns da austoben und so. Und das war, also ich habe auch gesagt, hier, das schaffen wir in 7 Tagen alles gar nicht, wenn du alles schön genießt.
Ja.
Und da waren wir noch nicht mal in der Sauna.
Nee.
Ne, also ich sage mal, das ist so, das Schiff ist die Destination. Und dann, was ja noch hinzukommt, und darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, dass Reedereien sich dazu entscheiden, gerade auch in der Karibik, aus Inseln so Ortschaften oder da
Destinationen
zu schaffen, das sehr exklusiv ist, wo die Leute wissen, da dürfen nur wir hin, das ist was ganz Besonderes. Und das ist dann auch so der nächste Schritt oder wird noch vermehrt wahrscheinlich so kommen.
Teil des zukünftigen Konzeptes von den großen Playern, die sich für den breiten Markt entschließen.
Ja.
Ne? Also jetzt ist es ganz wichtig zu sehen, das siehst du am Markt sehr, sehr schön, dass wir ein starkes Wachstum im Kreuzfahrtmarkt haben, aber noch ein stärkeres Wachstum, jetzt prozentual betrachtet, in dem Segment Luxuskreuzfahrten, Expedition. Und ich würde sogar noch hinzufügen, machen die meisten gar nicht, Premium-Segment.
Ja.
Denn jetzt ist es hochinteressant, was die Reedereien strategisch für Entscheidungen treffen. Denn, ich sag mal, so eine Schiffsklasse wie die Sphinx-Klasse ist für mich mit dem jetzigen Konzept bei AIDA kein Zukunftsmodell.
Ja.
Man sieht bei den Evolution-Umbauten, die man jetzt gemacht hat, dass man stärker in dieses, ich sag mal, in dieses Premium-Service Spezialitäten-Restaurant-Thema reinrutschen möchte, weil man diese Zielgruppe in diesem Premium-Segment bedienen möchte.
Ja.
Da ist das Schiff genau in der, ich glaube, genau in der Nische drin, wo sich es jetzt einmal spielt. Alles, was niedriger ist als 2000 Passagiere, ist Premium-Luxus-Segment.
Ja.
Und alles, was nachher drüber ist, ist ja. es dann nachher die, so die, genau, es ist dann Schiffsdestination. Ne? Und da wird die Sphinx-Klasse sich also dann, ich sag mal, in 10, also in 20 Jahren, jetzt sind die ja umgebaut, aber in 20 Jahren entscheiden müssen, muss AIDA sich entscheiden, okay, machen wir dann ein eigenes Produkt, wie man es versucht hatte damals mit Selection schon, erinnerst dich dran?
So eine eigene
es sind
Linie,
ja die Selection-Schiffe, es ist ja so ein Schritt in die Richtung schon.
Ja.
Aber dass du dem Kind einfach noch einen krasseren Namen gibst und auch noch eine stärkere Unterscheidung vom Konzept zu den größeren Schiffsklassen, die man hat. Weißt, das wird interessant werden. Und die Reedereien, die sich auf den Premium- und Luxusmarkt sich konzentrieren jetzt, die geben Gas. Ne? Mhm. Also Explorer Journeys, 6 Schiffe. Wir haben jetzt die Neubauten von Four Seasons gesehen. Die haben das Four Seasons 3 Schiff geordert.
Auch schon, genau. Haben wir nicht darüber mal geredet, dass sie noch ziemlich am das erste Schiff gerade?
Ja, ja, die haben das erste Schiff rausgebracht, genau. Ja.
Wahnsinn.
Aber da siehst du, das ist für die absolut der Markt, auf den sie sich konzentrieren wollen. Ja. Und da unterscheiden sie sich dann nicht nur von der Schiffsgröße, sondern nicht nur vom Luxussegment, sondern die unterscheiden sich auch ganz stark von den Destinationen, Thorsten.
Und ich glaube auch, dass sie damit genau die Leute erwischen, die sagen, oh, wir machen jetzt seit 20 Jahren Kreuzfahrten, wir haben eigentlich schon alle Häfen, so die normalen Häfen gesehen und jetzt wollen wir Exklusivität haben. Ne?
So ist es. Und da geht es dann um ganz andere Destinationen als die großen, die anfahren, weißt? Also so eine, ich sag mal, so eine Explorer, da bin ich sehr gespannt, ob die zukünftig jetzt diese Riesenhäfen noch weiter anläuft, die sie momentan im Routing haben.
Ja.
Ich glaube, man wird sich dann auf ganz kleine, nette Orte konzentrieren. Und mit 1000 Leuten wirst du diesen Ort nicht überspülen, wenn er jetzt nicht 30 Einwohner hat. weißt du, das wird ganz interessant, wie das sich alles, alles gestalten wird. Ja. Und da, glaube ich, ist ein großes Potenzial auch von den Destinationen selbst. Wir haben ja jetzt auch schon die Entwicklung, dass Nordeuropa und Europa selbst auch im Winter immer interessanter wird für die Reedereien.
Ja.
Nicht nur durch die Sache im Nahen Osten, sondern da geht man jetzt auch im Winter als Ganzjahresdestination in Nordeuropa mit den Schiffen auf Tour. Ich kann mir vorstellen, dass auch die ganzen Expeditionsreisen noch viel stärker gefragt werden, weil man einfach auch diese exklusiven Häfen haben möchte. Ich bin gespannt.
Und ich sage auch, und gerade das, ich nehme jetzt AIDA als Beispiel, AIDA, Cosmo oder Nova im hohen Norden im Winter, wenn du dann das Schiff als Destination hast und du kannst dann so Specials machen wie draußen Eisbar, du kannst Schneemänner bauen auf dem Deck. Das kennt man ja von einem Kreuz. Also ich habe früher immer verbunden für eine Kreuzfahrt Sonne, Sonnenliege, warmes Wetter, Badehose, so. Aber dass du, habt es ja auch schon erlebt, da oben, das ist sensationell.
Ja.
Wenn da, dann gehst du da in den Hafen raus, wo noch richtig Schnee liegt.
Und vor allen Dingen viel interessanter als irgendein Hotel voll, sich einzuschließen.
Das war
dann
einfach anders und hat aber Spaß gemacht und konnte ich mir durchaus vorstellen, warum nicht? Also du kommst dabei drauf.
Das wird kommen. Das wird kommen. Und
noch verstärkt kommen. Ne?
Ja, und das wird auch interessant werden, weil wir haben jetzt mal so Zahlen bekommen von Zielgruppen, ne? Auch gerade bei den größeren Reedereien. Ja. Die Generation Z, ne? Die ist scharf drauf auf Kreuzfahrten. Da haben wir einen unglaublich starken Wachstumsmarkt. Ja, alles das, was mit Social Media und so zu tun hat. Die wollen aber die kürzeren Reisen machen. Und die wollen aber dann mehr Event-Geschichten haben. Ne? Also das sieht man jetzt auch ganz stark, dass die Reedereien wie AIDA, TUI, Nico Cruises, alle, die so ein bisschen größer unterwegs sind, aber auch Hapag-Lloyd, dass die ganz stark in dieses Themenkreuzfahrtsegment auch eintauchen, um neue Zielgruppen zu erreichen, um das Thema Schiff in Kombination mit einem anderen interessanten Thema anzubieten. Das wird auch die Zukunft bestimmen, das Thema. Hochinteressant. Können also Stunden drüber reden.
Ja, ja, aber wir sind, wie liegen die Zahlen gerade so? 8-10% der Menschen fahren Kreuzfahrten regelmäßig in Deutschland?
Na, also wir haben
oder weniger sogar?
Also Gesamtwelt, von der Gesamtwelt betrachtet sind wir gerade, haben wir einen Rekord 2025 aufgestellt mit 37 Millionen Kreuzfahrtpassagieren.
Okay.
Genau. Deutschland liegen wir momentan so bei 3 Millionen.
Ja. Aber was da ist halt auch
einfach. Was einer der stärksten Märkte neben dem amerikanischen ist.
Aber bei der Anzahl der Menschen, die hier leben, über 80 Millionen, ist da noch Potenzial.
Ja,
nach oben,
und du musst noch Dachmarkt noch zählen. Ne? Mhm. Deutsch ist ja die stärkst gesprochen, also die größte gesprochene Sprache in Europa. Und da gibt es zukünftig viel Potenzial noch. Und das wird wirklich interessant werden, was die Reedereien sich einfallen lassen, welche Konzepte, wo sie sich einschießen. Das Thema Luxussegment wird stärker wachsen. Mhm. Und was ich auch interessant finde, Thorsten, ist, was alles an Bord sich verändern wird zukünftig. Wenn wir jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre sprechen, dann wird KI eine ganz, ganz neue Rolle einnehmen bei dem Thema Kreuzfahrten. alles, was mit diesen, wo wir heute sagen, okay, wir können hier das Licht dimmen, ne, wo wir uns freuen, wenn wir in der Standard-Balkonkabine das Licht dimmen können, ne, bei Neubauten, ne, das wird früher später ganz anders sein.
Da so bist ein Display, ne, wo du so einfach.
Naja, ja, und du wirst später das viel stärker KI gesteuert haben. Das heißt, du gibst deine Bedürfnisse ein oder stellst nur einmal was ein, dann erkennt es sofort dein Muster, wie du es gerne hättest, und wird komplett digital laufen. Deine Bedürfnisse, was du heute unter den Oberflächen von AIDA machst oder von TUI Cruises oder anderen Reedereien, das wird später noch stärker gespeichert werden in deinem Kundenprofil. Und ich sag dir eins, das wird früher oder später gar nicht mehr mit Reiseunterlagen laufen, sondern alles mit Gesichtserkennung. Ja. Da kommst du ins Terminal rein mit deinem Koffer, läufst durch so einen Automaten, der macht bip, 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 und dann bist du an Bord.
Also ich sag mal, in der altmodischen Art musst du noch einen Fragebogen ausfüllen, was du gerne machst, und dann wird es entsprechend umgewandelt. Und heutzutage,
dann wird es vernichtet wegen Datenschutz, das wird später alles keine Rolle mehr spielen.
Nee, weil heutzutage werden alle Daten, dann, die du sowieso schon irgendwo eingegeben hast, gesammelt, wird so kommen.
Ja.
Und dann gehst du aufs Schiff und die wissen genau, was du willst.
Hundertprozentig. Ja. Weil dann wird es auch, das Thema ist ja heute auch so, da drückst du einfach auf den Knopf, dann sind deine Daten alle gelöscht für die Reederei, also für das Unternehmen, was deine Daten gespeichert hat. Das wird zukünftig ein Riesenunterschied werden.
Wie spannend.
Total spannend finde ich das. Weil das wird das Ganze viel einfacher und individueller machen, auch was das Thema Ausflüge angeht. Mhm. Da wird es viel stärker, bedürfnisorientierte Ausflüge geben. Wenn die wissen, was du für ein Typ bist, dann werden dir gleich sofort 3-4 Sachen vorgeschlagen, weißt? Und nicht, dass du durchguckst durch den Katalog, und da liest du dann irgendwas mit Fahrradausflug, was dich gar nicht interessiert als Beispiel, oder Tauchen wird dir gar nicht angeboten.
Ja.
Das wird gar nicht ausgespielt für dich. Außer du sagst, ich hätte jetzt auf was ganz Verrücktes Lust, das gibst du dann ein und dann werden dir alle verrückte Sachen das wird anders funktionieren. Es wird nicht mehr so sein, dass man dir den ganzen Katalog präsentiert, was man machen kann. Ist nicht so.
Ich habe gerade so eine Konzeptidee für so eine Kreuzfahrt. Ich hoffe, wenn mir das einer klauen will, dann hätte ich schon gerne ein paar Euro 50 als Tantiemen dafür. So eine Reise, wo jeder Sportler hinkommen kann, der sich gerade auf irgendwas vorbereitet. Deine Ernährung wird entsprechend auf dich eingestellt. Du hast jeden Tag Trainingsprogramm, so viel du willst. Du kannst draußen in den Häfen Training machen. Das sind dann so Naturhäfen. Voll geil.
Thorsten,
wir brauchen ein Schiff, Alex.
Ja, aber das kommt doch alles. Das ist alles in der Mache. Guck mal, Elon Musk, der beschäftigt sich doch nicht mehr mit dem autonomen Autofahren. Das Thema ist für den abgeschlossen.
Ja.
Der macht sich momentan Gedanken darüber, wie er Geld verdient mit den Leuten, die bei ihm im Auto sitzen und von A nach B fahren, mit Entertainment-Programmen, mit irgendwelchen, was weiß ich. Das ist deren Gedankengut momentan. Nicht, ob Autonomie im Autofahrbetrieb umgesetzt wird. Das wird umgesetzt. Das wird kommen. Das sind so Punkte, die hochinteressant sind, wenn man sich mit dem Thema Kreuzfahrten beschäftigt, weil das ist ein irrsinnig starker Wachstumsmarkt. Und da wird sich der Tourismus noch dahingehend ganz stark verändern, glaube ich.
Die Frage ist, wie sehr werden sich die Häfen dagegen wehren? Also was heißt wehren? Die sind ja natürlich auch abhängig vom Tourismus, gar keine Frage. Also mein Lieblingsbeispiel in dem Fall ist ja Dubrovnik. Dubrovnik war ja früher mit 5, 6, 7, 8 Schiffen, die da im Hafen teilweise lagen.
Nee, 8 nicht. Na
doch,
viel.
8, da waren so ein paar Yachten noch dabei, die zähle ich mit dazu.
Ach so.
Aber 4 bis 5 Schiffe haben da schon hingepasst. So, dann sind die alle in die Altstadt rein. Da war natürlich viel los, aber die haben sich gefreut und dann haben die, glaube ich, irgendwann mal so einen Riegel vorgeschoben. Ne? Die haben dann gesagt, nur noch eine gewisse Anzahl an Schiffen pro Tag.
Ja, ist auch ihr gutes Recht, aber da braucht man nicht auf die Tränendrüse drücken, weil die entscheiden, wie viele Häfen,
aber denkst
wie viele Schiffe
du,
da reinkommen.
Dass da in Zukunft die Häfen einfach auch sagen, nee, also das wollen wir so nicht mehr? Wird sowas kommen?
Also
oder ist da die touristische Komponente einfach noch viel wichtiger?
Ich glaube, man sucht immer mal so ein kleines Bauernopfer. Ne? Das ist bei der Tourismus, beim Tourismus das Thema Kreuzfahrten immer mehr auch gern gesehen, das Thema, das Bauernopfer. Sind wir mal ganz ehrlich, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, Barcelona.
Ja.
Was glaubst du, wie viel Anteil, der Kreuzfahrtanteil am touristischen Anteil in Barcelona ausmacht?
Geschätzt?
Ja, aus dem Bauch.
12%?
2. So, ob da nur ein Schiff liegt oder nicht liegt, das kriegt in der Stadt Barcelona kein Mensch mit.
Wirklich?
So, aber das Bild, was man transportiert, ist beim Thema Overtourism, also Übertourismus in Barcelona, ist halt immer der Blick auf die
Hafen,
drei Kreuzfahrtschiffe hintereinander.
Ja.
Was ich damit sagen will, ist, die Häfen haben doch die Chance, es selbst zu steuern.
Mhm.
3 Jahre im Voraus müssen die Reedereien ihre Liegeplätze anmelden, wenn sie einen guten Liegeplatz haben wollen. Die steuern ganz genau, wie viele Schiffe dort liegen und wie viele Gäste dort auch im Hafen unterwegs sind. Und man darf auch nicht vergessen, die verdienen ja alle Geld damit, ne? Die ganzen Ausflüge, alles. Auch wenn die böse Zungen mal sagen, ja, die Kreuzfahrer, die gehen ja nur in die Stadt, um zu gucken und auf die Toiletten zu gehen. Ey Leute, wenn ich in die Stadt gehe nach Barcelona, dann gehe ich da auf den Wochenmarkt, dann kaufe ich mir da was zu essen, dann trinke ich noch irgendwo gemütlich einen Kaffee. Ja. Das sind ja alles auch Das ist ja alles, also Souvenir, Entschuldigung.
Noch mit und los. Und vor allem, ist Barcelona nicht auch ein Hafen, die minütlich abrechnen oder haben die nicht so ein 24-Stunden-Paket? Ich weiß gar nicht. Ne? Das,
also brandaktuell, sage ich heute auch im Cruise-Alert, hat Barcelona auch die Gebühren für die Touristen erhöht. Ich meine 24 Euro, kann das sein? 24, irgendwie sowas.
Ja.
Also deutlich erhöht.
Ja.
Ist auch ihr gutes Recht, können sie ja machen, wird umgelegt wieder auf die Kreuzfahrer, die zahlen das dann oder die Reedereien machen die Reisen einfach teurer. Es ist halt, weißt du, ihr gutes Recht. Und sie können sich ja diesen Instrumenten bedienen. Das ist ja auch in Ordnung. Nur brauche ich so ein Rumgeheule nicht den ganzen Tag. Verstehst du? Dieses Ma, mi, mi, mi. Dieses, ja, die bösen Kreuzfahrer. Ja, natürlich rede ich jetzt als Branchenvertreter auch irgendwo. Ja. Ne? Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Wenn die das nicht wollen, dann kommt da kein Kreuzfahrtschiff mehr hin. Ja, sondern einen Hafen dicht machen.
Ja.
Sondern zuschütten. Sondern da Rutschen bauen oder sich neue Hotelanlagen hinsetzen auf die Pier. Das ist aber auch nicht der Weg, weißt du?
Ja.
Und wie sehen dann halt 5 Hotels nebeneinander aus? Ja. Außer noch Dubai gucken.
Auch nicht so geil.
Ja, wenn du in Dubai jetzt mal die Skyline nimmst und setzt da ein kleines Kreuzfahrtschiff hin, dann lachst du dich halb tot. Verstehst du? Also, das muss so ehrlich muss man sein.
Ja.
Aber das kannst du alles steuern und ich glaube, dass Kreuzfahrten zukünftig noch einen größeren Mehrwert ausmachen in den Häfen, als es aktuell der Fall ist. Bin ich von überzeugt.
Schön.
Meinst du nicht?
Doch. Also
du, Thorsten.
Ich meine, wir haben damals ja schon 2013, 2014 gesagt, Kreuzfahrten, da sind wir so erst noch am Anfang.
Ja, sind wir auch. Weil, guck mal, wir haben über ein Thema noch gar nicht gesprochen, was die nächsten 10, 20 Jahre betrifft. Wer sagt denn nicht, dass die Leute an Bord zukünftig Workation machen?
Mhm. Ja, das stimmt.
Es wird immer viel mehr Remote angeboten bei den Unternehmen. Warum sollen die das nicht auf dem Kreuzfahrtschiff machen? Du hast Starlink, du hast dort VPN-Verbindung.
Ja.
Wieso sollte das nicht funktionieren?
Und ganz ehrlich, ich habe das ja schon in kleiner Form gemacht auf Dienstreisen. Ja. Das ist sensationell. Das
ja, klar.
Total cool.
Verstehst du, reist da deine 4-5 Stunden oder 8 Stunden ab und dann gehst du abends schön gemütlich essen, suchst du ein Restaurant aus, wo du...
Hast noch Entertainment dabei?
Und das wird hochinteressant werden. Die Reisen werden länger werden zum Teil. Workation ist ein Thema. Und wenn das möglich ist...
Wir hatten doch auch auf der Weltreise, wir haben ja hier im Rahmen unseres Podcasts Interview geführt, ich habe aber auch im Rahmen von AIDA Radio Interviews geführt und die haben alle völlig gesagt, also so ganz so viel Urlaub habe ich nicht bekommen, aber ich arbeite halt dann vom Bord, das funktioniert. Und der hat dann so seine paar Stunden am Tag. Family ist sowieso beschäftigt oder war nur mit Partner, Partnerin unterwegs und go.
Ja, und vor allen Dingen, Thorsten, wer sagt denn nicht, dass es vielleicht zukünftig auch so ist, dass du sagst, ich fahre jetzt mit und bei mir wird es nächteweise abgerechnet.
Mhm.
Und ich steige in Barcelona aus, weil ich muss dann mich mit dem Flieger dann nach Düsseldorf, weil ich da einen Geschäftstermin habe, 2 Tage lang und fliege dann wieder zurück und steige dann in Chivilcavi wieder auf.
Ja, richtig, ja. Ja, oder auch so, wie du vorhin schon gesagt hast, so Mietmodelle. Ich habe letztens jetzt gehört von irgendeinem Ehepaar, die haben alle Zelte abgerissen und mieten sich auf ein Kreuzfahrtschiff ein. Weiß nicht, ob das Zukunft hat, aber weil du kannst ja da nicht, keine Ahnung, das verlangen, was du pro... Doch, kannst du eigentlich verlangen.
Ja, aber wenn du das alles digital machen kannst, Thorsten, warum solltest du so ein Kreuzfahrtschiff nicht
Aber ob die Reedereien sagen, wir geben Kabinen her, die wir fest vermieten, das meine ich.
Ja, das meinst du. Ja, warum nicht? Kann man auch machen. Aber das ist ja genau das gleiche Thema, als wenn du ein Hotel buchst, wo du aussuchen kannst, ob du 1 Tag, 2 Tage, 4 Tage, 8 Wochen, 10 Wochen bleiben willst.
Ja,
verstehst du?
Ja.
Warum soll das nicht funktionieren? Ja.
Ich hatte auf einer Reise hatte ich ein Ehepaar, kennen wir beide sehr gut, die sind aus München, glaube ich, und die haben sich... glaube ich, von Reise zu Reise, über 4, 5 Reisen hat sich das dann erstreckt. Die haben immer wieder neu gebucht an Bord und haben gesagt, ach komm, eine können wir noch. Die haben es mit der Arbeit geklärt, beziehungsweise haben auch eben von Bord arbeiten können. Und
das ist der Hammer. Das ist ja, weißt du, das ist interessant, weil das ist ja eine Sache, die in den Kinderschuhen steckt.
Mhm.
Weil da ja die Voraussetzung, ja, ist die Kabine auch frei, ist die nicht schon gebucht und wir müssen ja im Rhythmus bleiben. Im Zeitalter der Digitalisierung, da guckst du rein, Kabine so und so. Und dann machst du das einfach.
Ja.
Verstehst?
Ja.
Ist noch was frei? Ja, von dann bis dann ist das was frei? Ja, boom, einbuchen, Tagespreis. Super. Also, ich hoffe, dass es nicht so kommt. Weil das wäre natürlich, das wäre natürlich schlecht für die Reisebüros.
Mhm.
So ehrlich muss man sein.
Ja.
Also, ich hoffe.
Ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der das so macht, aber es wird es trotzdem, denke ich, da bin ich fest davon überzeugt, wird dieses Erlebnis Kreuzfahrt ein Urlaubserlebnis sein, wo du sagst, hey, ich freue mich jetzt für die nächsten 2 Wochen, bin ich an Bord und mach dann meine schönste Zeit. Und ich freue mich da vor allem, wenn der Heimathafen sich um alles kümmert.
So ist es. Das wird doch cool, oder?
Ja.
Ja, toll. Aber spannend.
Was sagt denn ihr? Hey, kommentiert gerne, schickt uns eine Mail, weil es ist natürlich spannend, wie ihr das seht, weil das ist natürlich alles, nicht alles, aber einiges spekulativ und vielleicht habt ihr auch eine Idee oder irgendwas gelesen, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, dann schreibt uns gerne entweder per Mail oder kommentiert es.
Ja, super. moin@heimathafen.com. Sehr gerne. Und da hast du mir ja nun vorhin auch noch mal kurz im Warm-up erzählt, dass du mit diesen 80.000 Personenschiffen.
Ah, stimmt. Stimmt, das, ich weiß nicht wer, die wollen ein Schiff bauen.
Na, das ist ein Investorenkonsortium und die haben eine
Konzept, schwimmende Stadt.
Ein Konzept rausgebracht.
Mit 85.000 Menschen, die da drauf dann leben sollen.
1,2 Kilometer lang, das Schiff, habe ich im Cruiserleut auch ein bisschen drüber gesprochen, habe auch ein Video gezeigt, gibt einen Imagefilm. Beeindruckend, mit einem eigenen Fußballstadion.
Sowas, natürlich schwimmt es, ja. Und also wirklich eine Infrastruktur wie in der Stadt, total, also sensationell. Und witzig, weil ich höre nämlich gerade ein Hörbuch. Geht es um so eine Zombie-Invasion, bin ich gerade Fan davon. Und die überlegen nämlich auch gerade, ja, wir können ja nicht ewig hier am Wasser bleiben, wir müssen ja irgendwann mal wieder an Land, wie soll das funktionieren, wenn die ganzen Zombies da sind. Aber da ist mir dann der Gedanke wieder daran gekommen, das war nämlich bei der Herfahrt hierher, und dachte mir, das muss ich mal Alex erzählen. Aber klar, du kennst das ja auch. 1,4 cool, ne? Kilometer lang.
Das ist 1,2.
Irre.
Es ist irre. Und aber weißt du, das ist nicht das Thema Kreuzfahrt. Das ist eine Stadt. Also im anderen Sinne, ne? Ja. Aber beim Thema Kreuzfahrt, ich meine, wenn du jetzt die Icon-Klasse nochmal nimmst von Royal Caribbean, ne, da verbrauchen die alleine in den Bars am Tag 50.000 Liter Trinkwasser für die Eiswürfelproduktion. Das musst du dir mal vorstellen. Also, bevor jetzt wieder die ersten kommen, ja, abends Trinkwasser, ja, sie bereiten es auch auf aus Meerwasser, ne? Also, das machen die Reedereien schon. Das ist schon spannend, Thorsten, was da passiert. Findest du nicht? Irre. Jetzt brauchen wir bloß noch weniger Länder, die sich streiten, dann können wir auch überall hinfahren. Hm. Das ist auch Thema Zukunft, Kreuzfahrt.
Stimmt, ja.
Warten wir das ab, was da kommt. Ich bin sehr gespannt. Hm. Mein Lieber.
Schön war's. Spannend.
Ja, war ein schöner kleiner Talk mal dazu im Thema. Ja. Immer, wenn man die Gedanken mal so miteinander teilen kann, macht das schon was aus. Ja. Aber meldet euch gerne. Wir freuen uns über jede Kreuzfahrtanfrage. Weil wir machen das wirklich gerne.
Ja. Merkt man.
Prima, mein Lieber. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche noch. Ne? Was machst du? Das ist wieder frei, ne?
Ja, klar. Ja.
Du hast ein Leben, du.
Ich komme her und dann war es wieder.
Bisschen quatschen. Wahnsinn. Thorsten, hau die Hühner.
Ja, Knalljacken.
Tschüss. Ciao.